Wir begrüßen euch zu den philosophischen Brocken, heute mit Alice Pechregl.
Und mit Gerhard Unterthor.
Wir werden uns unterhalten zu Philosophie und Politik von Cornelius Castoriadis. Castoriadis war ein französischer Philosoph griechischer Herkunft. Er ist 1922 geboren und 1997 in Paris verstorben. Sein Hauptwerk ist auch im Deutschen vorhanden. Es ist die Gesellschaft als imaginäre Institution, L'Institution Imaginaire de la Société. Er hat das 1974 in Frankreich veröffentlicht und darin im ersten Teil eine sehr umfassende und systematische Marx-Kritik geliefert, die er aber schon vorher im Zuge seiner Arbeit mit Lefort, Claude Lefort und Lyotard in der Gruppe Socialismo Barbarie getätigt hat, in der Auseinandersetzung um politische Systeme, eine Kritik am kapitalistischen System, aber auch am Sowjetsystem. Der zweite Teil des Buchs ist eine Auseinandersetzung mit dem Imaginären, mit den Bedeutungen des Imaginären. Wir werden dann am Ende noch darauf zurückkommen. Ich würde dich gerne fragen, wie du zu Castoriadis gekommen bist, also was dich daran interessiert hat.
Einerseits würde ich sagen, dass ich so aus dem Interesse heraus von der Phänomenologie her und andererseits das politische Interesse, weil er ja doch versucht, eine politische Philosophie zu entwickeln und diese in Verbindung mit verschiedensten Strömungen, also die Phänomenologie, die Psychoanalyse, aber auch über, was du schon gesagt hast, die Marxismuskritik. Also das würde ich so als erste Antwort stehen lassen. Aber vielleicht könntest du noch was zur Psychoanalyse bei Castoriadis sagen, also wie er zur Psychoanalyse gekommen ist. Er war ja auch Psychoanalytiker.
Ja, also sein Leben vielleicht ganz kurz. Er war als Jugendlicher schon in der kommunistischen Partei in Griechenland und ist dort aber sehr bald aufgefallen durch seine kritische Haltung, die damals natürlich nicht erwünscht war, und ist ausgetreten und übergetreten zu den Trotzkisten. Ihn hat also vor allem der Nationalismus der KP in Griechenland nach dem Weltkrieg, also auch während des Zweiten Weltkriegs, gestört und auch so die totalitären Ansätze. Und er ist dann nach dem Krieg sehr schnell vor der Diktatur in Griechenland geflohen und ist ins Exil gegangen nach Paris. Und dort hat er sich also auch noch mal kurz den Trotzkisten angeschlossen und dann, wie gesagt, mit Claude Lefort und Lyotard und anderen die Gruppe Socialismo Barbarie gegründet. Er war dann also sehr lange, eigentlich bis 1961, in dieser Gruppe drinnen, und die haben also eine sehr wichtige Zeitschrift damals herausgegeben, bis 1961. Und er ist dann, also er hat sich schon vorher für die Psychoanalyse für Freud sehr interessiert, und das war sicher auch ein wichtiger Grund für seine, ja, seinen anderen Ansatz zu marxischen Denken, das ihn natürlich sehr beschäftigt hat, diese Jahrzehnte in dieser Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen und auch dem Sowjetsystem, seiner Bürokratiekritik. Und er ist dann in die Ausbildung gegangen, ist Psychoanalytiker geworden und hat seinen anderen Brotberuf eingetauscht gegen den des Psychoanalytikers. Und zwar war er vorher bei der OECD, also er war Statistikdirektor der OECD und hat also eigentlich erst sehr spät begonnen, Philosophie als Profession, also als Professor an der École des Hautes Études auszuüben in Paris.
Du hast ja auch mal erzählt, dass er, während er bei der OECD war, seine Schriften unter Pseudonym herausgegeben hat oder unter Pseudonym also verfasst hat.
Genau, also er hat in den 50er Jahren hat er unter Pseudonymen in der Zeitschrift Socialismo Barbarie geschrieben, weil er also noch nicht die Staatsbürgerschaft hatte und also auch natürlich von der Abschiebung bedroht war und auch bedroht war, seinen Job zu verlieren mit so relativ radikalen Thesen, die noch dazu also weder den kommunistischen Linken noch den kapitalistisch inspirierten Rechten gelegen kamen. Also sie waren da eigentlich damals, diese Gruppe, in einem ziemlichen Zwiespalt. Und er hat dann, also mit der Staatsbürgerschaft auch eigentlich alles unter seinem richtigen Namen. Einer seiner Pseudonyme war zum Beispiel Paul Cardan und das geht zurück auf den Cardano. Also er hat sich sehr für Mathematik interessiert und wollte eigentlich eine philosophisch-mathematische Arbeit schreiben und hat das dann aber sozusagen eigentlich nur in seinen Seminaren gebracht, dann viel später erst. Und jetzt wird das wahrscheinlich in den unveröffentlichten Schriften irgendwann herauskommen, aber.
Und die Gruppe Socialismo Barbarie, die war ja auch ziemlich wichtig für die 68er Studentenbewegung, oder? Obwohl sie nicht so oft genannt wird.
Ja, also es war sehr auffällig, dass ziemlich bald im Zuge der 68er Studentenbewegung, Studentinnenbewegung in Paris, Thesen aus dieser Zeitschrift aufgetaucht sind und vor allem von Cohn-Bendit hinausgetragen wurden. Aber auch in Nanterre, wo ja ein Zentrum der Studentenbewegung war, sind also sehr viele Leute gewesen, die diese Zeitschrift gelesen hatten und die also diese Haltung nach außen getragen haben, weil die Zeitschrift selbst war nicht sehr bekannt, aber das waren so eher untergründige Einflüsse, die erst sich später herausgestellt haben. Vielleicht ist es noch interessant zu erzählen, dass Castoriadis auch in seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie und der Psychoanalyse immer wieder an Grenzen der akademischen Institution gestoßen ist. Also zum einen wurde er ein wenig als Verräter an der hehren Philosophie und politischen Theorie gesehen mit seiner Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis sein Werk Gesellschaft als imaginäre Institution aufgenommen wurde, offiziell. Also es hat auch wieder sehr untergründige Einflüsse gehabt, aber vielleicht kommen wir auf das später zu sprechen noch, auf die Rezeption. In Deutschland, das weißt du vielleicht auch etwas genauer, hat er die Rezeption relativ spät eingesetzt.
Also ich meine, es gibt Rezeptionsweisen bei Habermas oder auch bei Honneth, also aus diesem Frankfurter Kreis. Ansonsten gibt es aber wenig, die sich mit Castoriadis wirklich auseinandersetzen. Es gibt diese Gruppe um Rödel, Frankenberg und Dubiel, die den Castoriadis im Diskurs der sogenannten Zivilgesellschaft ein wenig aufgenommen haben, aber da beziehen sie sich auch stärker auf Lefort als auf Castoriadis. Und sonst sind es halt Einzelpersonen, wie zum Beispiel Waldenfels, der sich mit Castoriadis beschäftigt, oder Arnassen, aber der natürlich nicht zum deutschsprachigen Raum jetzt unbedingt gezählt werden kann oder muss, obwohl er natürlich auch im deutschsprachigen Raum präsent ist. Aber was ich noch dazu sagen wollte, weil du das vorher erwähnt hast mit diesem Konflikt zum akademischen Betrieb, er war ja auch im Mainstream sozusagen der unter Anführungszeichen intellektuellen Moden ein wenig ein Außenseiter, weil er ja auch in den 60er oder 70er Jahren auch eine ziemlich radikale Strukturalismuskritik geleistet hat. Also er hat sich eigentlich von ziemlich vielen abgegrenzt, auch gegen die Lacan'sche Psychoanalyse, auf die er dann mit ziemlicher Polemik reagiert hat.
Ja, das ist sehr interessant, sein Status in dieser ganzen Szene, in dieser intellektuellen Szene oder Scientific Community, wie das heute genannt wird. Er hat bei Lacan ja studiert und war auch verheiratet mit der Assistentin und Nachfolgerin von Lacan, der Pierre Olagnier. Und mit ihr und anderen zusammen haben sie eine Abspaltung gegründet, eine Abspaltung von Lacans Gruppierung, und zwar die Quatrième Gruppe, also die vierte Gruppe. Und es ist sehr interessant, in seinem Werk zu sehen, einerseits diese heftige Polemik gegen Lacan, und das ist, kommt also vor allem in einem Text in dem ersten Band von Durchs Labyrinth, das ja auch noch ins Deutsche übersetzt wurde, im Gegensatz zu den nächsten Bänden. Und gleichzeitig gibt es natürlich einen sehr starken Einfluss von Lacan auf sein Denken und auf sein Werk. Also er ist zwar viel stärker freudianisch geblieben, aber das kann man einfach nicht hinauslesen, diesen Einfluss von Lacan und von seinen neuen Gedanken, die er damals eingebracht hat. Und diese Zerrissenheit irgendwie von Polemik einerseits und ja, beeinflusst sein und weiterdenken etwas durchzieht eigentlich sein gesamtes Werk und auch seinen Status innerhalb dieser Scientific Community. Das heißt, er hat sich sehr angreifbar gemacht natürlich durch diese Polemiken und wurde deshalb wahrscheinlich auch am Rand stehen gelassen von den meisten. Und was also die Strukturalismuskritik betrifft, ist sicher zu sagen, dass er einer der vehementesten Kritiker war des Strukturalismus, aber gleichzeitig auch unglaublich interessiert war. Also er hat das alles gelesen und war auch sehr stark, also Levi Strauss hat ihn sehr beeindruckt und beeinflusst und wie gesagt auch Lacan oder auch die Linguisten. Und was also hier auch sehr interessant ist, ist dann die Polemik auf der anderen Seite wieder. Und es ging halt bei ihm nie ohne Polemik. Das heißt, er hat...
Das macht ja seine Bücher auch, also unter Anführungszeichen, lustig zum Lesen.
Ja. Lebendig irgendwie, ja. Und er hat zum Beispiel die, vor allem dann die postmoderne und poststrukturalistische Philosophie in Frankreich, hat er dann die französische Ideologie genannt. Nicht? Also er hat diesen extremen Relativismus und so weiter sehr vehement kritisiert.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Et William, vous manquez de tenue, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons!
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Ich möchte mit dem Thema Politik bei Castoriadis beginnen und dabei mal vorweg sagen, dass man ihn bei allen Unterschieden mit anderen Denkern, wie zum Beispiel, du hast sie schon genannt, Claude Lefort oder Marcel Gauchet, aber vor allem auch Hannah Arendt, zu Denkern zählen kann, die einerseits eine Kritik am Totalitarismus geliefert haben, Castoriadis und Lefort vor allem zum sowjetischen Totalitarismus, die aber andererseits auch eine kritische Distanz zu den sogenannten liberalen Demokratien des Westens teilen. Obwohl Castoriadis nun eine radikale Kritik am Kommunismus und am Marxismus geliefert hat, und zwar schon seit den 50er Jahren, gehört er andererseits nicht zu denen, die nach 89 in den Siegestaumel der liberalen Demokratien des Westens gefallen sind und die den Status quo der gegenwärtigen Demokratie als Endziel oder Ende der Geschichte betrachten. Diese gegenwärtige Demokratie ist nämlich für Castoriadis nicht wirklich eine Demokratie und er hält insofern auch am Begriff der Revolution fest, also an der Umwälzung der bestehenden Verhältnisse und denkt hinaus auf etwas, was er die autonome Gesellschaft nennt, die für ihn eine radikalere Demokratie ist. Und vielleicht könnten wir hier an dem Gedanken der Autonomie anfangen oder ansetzen, denn was man oft, wenn man so über Castoriadis hört, mitkriegt, ist, dass er ziemlich kritisiert wird, weil er eben an einem Gedanken der direkten Demokratie festhält, also autonome Gesellschaft wird mit direkter Demokratie gleichgesetzt und dass er insofern wie bei Hannah Arendt ein elitäres Demokratiekonzept vertritt, also dass er Repräsentation und Delegation ablehne. Er sagte auch einmal, dass Repräsentation ein fremdes Prinzip ist, dass die Demokratie bedeutet, dass man 24 Stunden am Tag demokratisch zu sein hat und es gibt auch Bemerkungen bei ihm, dass es gilt, den Staat abzuschaffen. Da möchte ich dich eben fragen, wie es um diese Bemerkungen steht, denn andererseits kann er ja auch nicht meinen, dass es eine Gesellschaft gibt, die ohne Institutionen auskommen könnte. Das betont er ja auch immer wieder und er kritisiert ja auch bestimmte Gesellschaftskonzeptionen. Also er nennt es zum Beispiel die mythische Illusion des Kommunismus. Also er kritisiert Gesellschaftskonzeptionen, die von einer Gesellschaft ausgehen ohne Institutionen, wo die Gesellschaft mit sich in Harmonie wäre oder transparent über sich selber verfügen könnte, während er eher davon ausgeht, dass jede Gesellschaft durch einen Riss, wie er es nennt, gekennzeichnet ist. Also es gibt immer eine Distanz zu sich selber und eine gewisse Entfremdung, könnte man fast sagen. Und insofern würde sich die Frage stellen, wie ist es jetzt mit seiner autonomen Gesellschaft? Ist das eine Art von Utopie? Ist das eine Art von regulatives Ideal? Ist es etwas, woran man sich annähern sollte? Ist es wirklich nur eine direkte Demokratie, die jegliche Repräsentation und Delegation ausschließt?
Ja, es ist sehr kompliziert, aber vielleicht hier auch ein Rückgriff in die Geschichte seines Lebens und Schaffens. Er hat den Terminus Sozialismus ersetzt durch Autonomie und es ging ihm sozusagen in seinem ersten großen Werk, das er zu Philosophie der Politik und politischer Theorie verfasst hat, und zwar Le Contenu du Socialisme, darum, seine Gesellschaft in ihren Grundzügen zu beschreiben und die Möglichkeiten, die es gibt für eine bessere, vollkommenere, radikalere Demokratie als die Demokratien, die wir kennen. Und er bezieht sich hier einerseits auf politische Bewegungen, die es schon gegeben hat in der Geschichte. Er bezieht sich einerseits auf natürlich Athen, als er nennt das den Keim der Demokratie, weil sie dort entstanden ist. Er sagt aber immer wieder, weil ihm das ja auch immer wieder vorgeworfen wird, dass er ein alter Nostalgiker ist, dass das überhaupt nicht für ihn ein Modell ist, sondern er sieht dort Keime, genauso wie er dort Keime für die Philosophie sieht. Und er bezieht sich auch sehr stark auf die Pariser Kommune, also auf basisdemokratische Bewegungen, auf Ungarn 56 und andere. Was hier sehr wichtig ist, ist dieser Übergang von Sozialisme zu Autonomie, also dieser Übergang von einem marxistischen Denker zu einem Denker der Autonomie. Und diese Autonomie ist jetzt nicht eine fixe Entität, also eine ausgemachte Sache, die man irgendwo aufschreiben könnte, sondern es ist für ihn das Projekt der Autonomie. Und was hier so ganz wichtig ist, ist die Verwirklichungsweisen dieser autonomen Gesellschaft. Und die wichtigsten Punkte dabei sind, dass es keine autonome Gesellschaft ohne autonome Individuen geben kann. Also Autonomie, das ist die Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung kann man sozusagen nicht von oben diktieren, die kann nur sozusagen langsam errungen werden. und deshalb auch seine ständige Auseinandersetzung mit dieser Polarität Individuum, Gesellschaft, wo er sicher auch einen recht aristotelischen Zugang hat, indem er sagt, wir können kein autonomes Individuum denken oder vorstellen, ohne eine autonome Gesellschaft oder ohne eine Gesellschaft, in der die Autonomie oder die Freiheit oder die Selbstbestimmung nicht irgendwie Sinn machen würden. Und das ist sozusagen sein empirischer Zugang eigentlich, der zwar immer wieder prinzipiell ist, jetzt in bestimmten konkreten Fragen, die du jetzt vorhin angesprochen hast, der sich aber sozusagen auf die Erfahrung und auf das A priori des konkret Gesellschaftlichen bezieht und von dem ausgeht, und nicht von einer Letztbegründung, einer vernünftigen. Weil dann sagt er, da wären wir rationell, wenn wir sozusagen das Gesetz in uns befolgen würden, aber wir wären nicht autonom. Und was die Demokratie betrifft, wirkt sich das natürlich auch sehr missverständlich aus oft. Und daher denke ich auch, Missverständnisse oder auch zu Recht vielleicht verstandene Elemente, die dann zur Kritik geführt haben an seinem Autonomiekonzept, bezüglich der Repräsentation denke ich, dass es hier für ihn einfach um die Metaphysik der Repräsentation geht und um dieses Vertreten. Wir haben das ja im Deutschen eigentlich sehr schön mit dem Doppelsinn. Er sagt, er ist gerne bereit, sich von Gewählten vertreten zu lassen in einer bestimmten Hinsicht, solange die Gesetze einhalten und auch absetzbar sind, aber nicht als Prinzip. Er kann sich selbst nicht als vertreten ansehen durch jemand anderen. Das wäre absurd. Und die Delegation stellt eigentlich nicht so sehr in Frage. Was er radikal kritisiert, ist sozusagen diese Unabsetzbarkeit, die Nichtabwählbarkeit. Ist die politische Arbeitsteilung jetzt in einem viel stärkeren strukturellen Sinn. Das heißt, dass es da eine Elite gibt, die die Profession Politiker ausübt und diese Ausübung der Macht monopolisiert und dass es die Beherrschten gibt. Also einfach diese Trennung zwischen Beherrschern und Beherrschten. Und da sagt er, dass dieses Prinzip als Vertretungsprinzip, das ist sozusagen wieder die Demokratie. Und 24 Stunden demokratisch sein heißt für ihn auf keinen Fall, dass wir sozusagen 24 Stunden in einem Plenum sitzen müssen oder in mehreren Plena, sondern dass wir diese Haltung haben und dass wir nicht irgendwie dann wieder uns der Entfremdung sozusagen durch andere Prinzipien hingeben und dann wieder vielleicht einmal wählen gehen alle 4 Jahre und darauf unsere demokratische Haltung beschränken. Also er sagt, es muss natürlich viel mehr mit Ausübung an der Macht durch die Einzelnen geben, aber das heißt nicht, dass die jetzt dauernd Sitzung und Beratschlagung veranstalten müssen. Also die Delegation, das Wählen, hat er nie in Frage gestellt. Also das ist... Was den Staat betrifft, ist es natürlich so, dass er sagt, Staat als Herrschaftsinstrument, als eine Institution, die nicht nur sozusagen dient als Bürokratie, was sie sollte, sondern die auch beherrscht. Und da sieht er eben in seiner Bürokratiekritik dieses starke Entfremdungsmoment, also zumal in komplexen Gesellschaften, wo das sich immer mehr verselbstständigt, ne, dieser Apparat.
Und die Parteien, du hast vorher auch mal gesagt, dass er das Positive an bestimmten sozialen Bewegungen immer wieder betont hat, also dieses kreative Moment. Und wären Parteien dann für ihn Verfestigungen oder hat er da eher, also kommt es auf die Partei an, wie er zu ihnen steht?
Ja, er war, glaube ich, prinzipiell schon ein APO-Vertreter, also weil er in den, also er hat sich sozusagen immer wieder gegen diese Parteienherrschaft gewandt. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt, ich kenne eigentlich keine Stellen dazu, aber ich glaube nicht, dass er im Prinzip die Tatsache, dass es Parteien gibt, für das Übel gehalten hat. Nicht? Also, sondern die Parteiapparate, die Zugangsweisen, die Zugangsbeschränkungen und natürlich auch der Ausschluss, der damit verbunden ist, für all diejenigen, die nicht einer Partei angehören. Und das schränkt natürlich die Demokratie ein. Gleichzeitig kann man natürlich da jetzt auch sehr lange diskutieren, also wie stark sind diese Einschränkungen oder gibt es nicht sozusagen ein so breites Spektrum in jeder Partei, dass ich, also ich denke, es geht hier mehr um den Apparat und um die Zugangsbedingungen und oder Ausschlüsse zur Macht. Also und dass hier das Verfestigte in den Parteien sozusagen strukturell schon enthalten ist, da bezieht er sich also auch explizit auf den Michels, der das ja auch schon kritisiert hat in Anfang des vorigen, also 20. Jahrhunderts.
Vielleicht könnte man zur Autonomie noch sagen, dass man das nicht missversteht als so eine Art von, wie soll ich sagen, selbstbewusste oder selbsttransparente Haltung. Er zeigt das ja auch in seinem Hauptwerk Die Gesellschaft als imaginäre Institution am Beispiel der Psychoanalyse, wo er eben sagt, Autonomie heißt nicht, dass jetzt das Bewusstsein alles über sich selber weiß oder seine Ursachen und Gründe oder Motivation kennt, sondern bedeutet sozusagen eine Art anderes Verhältnis zum Unbewussten. Also nicht eine rationale Haltung unbedingt, aber eine gewisse geänderte, ich weiß nicht, wie könnte man dazu sagen?
Ja, eine offenere Umgangsform.
Eine flüssigere vielleicht.
Flüssiger, ja. Also er hat hier schon einen sehr starken aufklärerischen Anspruch, den man ja auch beim frühen Lacan findet noch. Und für ihn ist es da, geht's zum, ja, er übernimmt ja sogar diesen Satz. Also nicht, wo es, ich so, es ist, soll ich werden, sondern wo ich ist, soll es auftauchen. Also ich muss sagen, meinem Unbewussten, oder ich muss, das ist das Ziel einer Analyse, dass sagen, dieses Unbewusste mich nicht ständig reitet, sondern dass ich ihm andere Formen der Bewusstwerdung ermögliche und einen offeneren Kontakt, ja, und damit natürlich auch mehr Möglichkeiten, also gegen die Fetischisierung, die Fixierung, die uns einschränkt. Und das ist auch also sozusagen ein Begriffspaar, das sein Autonomiekonzept unglaublich stark geprägt hat. Das ist dieses Begriffspaar Aufbrüche, Offenheit und Abgeschlossenheit. Also für ihn ist eine heteronome, also eine fremdbestimmte Gesellschaft und ein fremdbestimmtes Individuum auch, eines oder eine, die abgeschlossen sind und sich bestimmte Fragen nicht mehr stellen können. Wo also sozusagen die Infragestellung beendet ist, weil da das Gesetz Gottes oder das Dogma einen Halt gebieten.
Der Markt.
Der Markt, ja, oder der ewige Fortschritt. Und diese unhinterfragten Bedeutungen nennt er sozusagen, ja, heteronome Bedeutungen. Und er sieht hier auch eine ganz starke Affinität oder Verbindung zwischen Philosophie als einer unendlichen Infragestellung und der unendlichen Möglichkeit, Gegebenes, Gesetztes in Frage zu stellen und Neues zu denken. Und die Demokratie ist für ihn nicht trennbar von dieser permanenten Infragestellung. Deshalb auch dieser Entwurf, das Projekt, es ist nie abgeschlossen. Für ihn ist dieser Abgeschlossenheitsgedanke oder dieser Totalitätsgedanke etwas, was der Heteronomie angehört. Gleichzeitig will er aber auch immer wieder, dass eine Gesamtheit im Blick behalten wird bei sozialen Bewegungen. Und das ist das, was sozusagen auch seine Diagnose, seine Zeitdiagnose so pessimistisch erscheinen lässt, dass er sagt, es sind zwar wichtige soziale Bewegungen, politische Bewegungen, der Feminismus, auch die Ökologiebewegung etc., die unglaublich wichtig sind, oder auch die Civil Rights Movement, aber das sind also zu partielle Bewegungen in seinen Augen. Gleichzeitig versteht er und findet das auch legitim, dass die sich sozusagen auf ihre zum Teil oder mehr oder weniger partiellen Anliegen konzentrieren nach diesem großen Diskurs des Marxismus und der totalen Befreiung, wo also sozusagen die eine Revolution dann alle anderen Probleme gleich miterledigt. Nicht? Also dass diese Illusion sozusagen einen Rückzug ins Detail bewirkt hat, das ist ihm auch klar, aber es geht ihm sozusagen trotzdem dieser, ja, gesellschaftliche Zusammenhangsblick ab in den moderneren Bewegungen, in den Zeitgenossen.
Also bei ihm hätte man nicht so eine Revolution vor sich, die sozusagen jetzt alles auf einmal ändern würde.
Nein, das ist genau das, was er kritisiert und wo er auch sozusagen auch einen Keim des Totalitarismus sieht in dieser Konzeption.
Weil ab und zu habe ich schon das Gefühl, also gerade wenn ich seine düsteren Zeitdiagnosen lese, gegen die ich aber natürlich nichts habe, aber dass er doch einen ziemlichen Maßstab hat, wenn er sozusagen den einzelnen sozialen Bewegungen sagt, dass sie nicht wirklich zu einer Lösung beigetragen, also nicht wirklich ist falsch, sondern sie haben keine globale politische Vision sozusagen hervorgerufen, und da stellt sich für mich die Frage, ob seine Zeitdiagnose nicht doch ein wenig zu global und einheitlich ist, von der er dann wieder die einzelnen Bewegungen ein wenig abtun muss.
Ja, dasselbe würde ich auch für seine Einschätzung der Kunst, der zeitgenössischen Kunst sagen, dass es da irgendwie für ihn ja auch eine gewisse Abgeschlossenheit gibt, und er hat immer gesagt, es gibt nichts Neues mehr seit den 50er Jahren oder eigentlich seit dem Expressionismus. Naja, der Jazz ist gerade noch irgendwie...
Und der Film?
Film hat er sich kaum geäußert. Das ist, also er ist schon ins Kino gegangen oder so, aber er hat sich da eigentlich nicht wirklich mit den zeitgenössischen Kunstformen und der Suche auseinandergesetzt. Was bei der Frage nach den politischen Bewegungen vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass er hier zwar immer auch wieder den Keim gesehen hat und seine Diagnose trotzdem sehr stark beherrscht war von dieser Vision einer radikalen und umfassenderen Veränderung, die wir einfach nicht mehr so haben. Das würde ich schon mal so sagen. Also wir sind da, glaube ich, viel resignierter, was das betrifft. Und deshalb sagen wir es auch nicht so oft.
Genau. Das ist vielleicht auch der Grund, vielleicht ein wenig für diese ein wenig ausbleibende Rezeption. Also mir kommt es vor, zum Beispiel in diesem Diskurs um die Zivilgesellschaft, da beruft man sich viel lieber auf Lefort oder Gaucher, weil die natürlich eher auf Reformen setzen, und Castoriadis ist dann schon wieder zu, der ist schon wieder zu extrem, weil er halt unter Anführungszeichen den Begriff der Revolution verwendet.
Ja, aber ich denke, er ist dann letztlich auch immer wieder der Einzige, der sozusagen auf die grundlegenden
Fragen.
Monkey und Fragen hingewiesen hat und gesagt, also der Furet hat dann die Revolution als beendet erklärt, aber er hat dann sozusagen keinen Vorschlag gemacht, was besser sein könnte oder wie wir zu einer besseren oder vollkommeneren Demokratie finden könnten.